Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehl. Hallo und guten Abend. Natürlich bleibt die neu aufgeflammte Krise zwischen den USA und dem Iran auch heute das alles überlagernde Thema. Deshalb berichten wir aus mehreren Perspektiven gleich nach dieser Übersicht. Einmal geht es um das irakische Parlament, das sich jetzt für einen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land stark macht. Auch die bundesdeutsche Debatte rund um den Irak-Einsatz bilden wir ab. Im Iran selbst haben für den getöteten Elite-General Soleimani die Trauerzeremonien begonnen. Wir blicken außerdem nach Kroatien und die Stichwahl um das Präsidentenamt dort und berichten über die verheerenden Buschfeuer im Südosten Australiens. Am Ende der Sendung dann wie immer alles Wichtige vom Sport und unsere Reihe Hintergrund steht unter dem Titel Sand, der endliche Rohstoff der modernen Gesellschaft. Zuerst aber wollen wir in den Iran blicken. Dorthin, wo die politische und die geistliche Führung die gezielte Tötung ihres prominenten Militärs Soleimani durch die USA in diesen Stunden zu nutzen versuchen. Zum einen, um den Hass und die Proteste gegen die Amerikaner zu befeuern, aber auch, um die Bevölkerung seit längerem mal wieder geschlossen hinter sich zu versammeln. Ganz nach dem Motto, vereint in der Trauer. So wie unsere Korrespondentin Karin Senz bei einer Trauerzeremonie in der Stadt Ahwaz im Südwesten des Iran beobachten konnte.
Die iranische Führung möchte einen Tag voller Symbolkraft und Botschaften an die Welt und vor allem die USA. Das Staatsfernsehen berichtet fast ununterbrochen, sendet dazu Hintergrundberichte mit der passenden Musik. Die Familie von Qasem Soleimani soll Ahwaz für den Auftakt der Feierlichkeiten ausgesucht haben. Die Millionenstadt im Südwesten war im Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren nicht nur Schauplatz, da begann auch Soleimanis militärische Karriere. Und in Ahwaz gab es auch im vergangenen November Auseinandersetzungen während der Demonstrationen. Darauf ging man zu Beginn der Feierlichkeiten indirekt ein. Soleimanis Leichnam wurde mit patriotischer Popmusik begrüßt. Das Lied erzählt vom Mann mit dem Löwenherz, das Barmherzigkeit und Wut in sich vereint. Mit der jungen Musik versucht man offenbar, die Demonstranten für sich zu gewinnen und die Republik zu einen. Die Straßen der Stadt sind voll, Zehntausende schwenken Fahnen, tragen Bilder des Generals mit sich. Heute trauert nicht nur die Familie von General Soleimani, heute trauert die ganze iranische Nation, meint dieser Mann. Diese Frau ist ähnlich ergriffen. Mein Herz schmerzt. Ich bin wie Qasems Schwester. Ich bin wie Qasems Tochter. Er war gegangen, um die Zukunft meines Kindes zu verteidigen. Zur Trauer kommt die Wut auf Amerika. Die USA und ihr Präsident müssen wissen, dass wir uns bitter rächen werden. Ich sage Mr. Trump, er muss jetzt auch vor seinem eigenen Schatten Angst haben. Immer wieder rufen die Teilnehmer. Nieder mit Amerika und Tod für Amerika. Das war auch schon am Morgen in Teheran zu hören. Da fand eine sehr emotionale Parlamentssitzung statt. Auch hier bahnte sich die Wut auf Amerika ihren Weg. Der Parlamentssprecher Ali Ladichani. Mr. Trump, das ist die Stimme der Menschen im Iran. Hör sie dir an. Sie werden dir nicht vergeben. Und sie werden diese Wut durch Strafe zu spüren bekommen. Sie werden dafür zur Verantwortung gezogen, dass sie die Sicherheit dieser Region gefährden. Viele Abgeordnete trugen bei der Sitzung heute schwarze Kleidung. Schulen in Ahwaz und auch Behörden und Geschäfte bleiben heute geschlossen. Alle sollen die Gelegenheit haben, sich von ihrem Helden Soleimani zu verabschieden, so die Intention.
Karin Senz über den Auftakt der Trauerzeremonien für den getöteten iranischen General Soleimani. Die gezielte US-Attacke auf irakischem Boden vor zwei Tagen hatte ja Wut und Empörung vor allem im Iran ausgelöst und auch unverhohlene Vergeltungsankündigungen. Diesen Drohungen begegnet Washington nun heute mit Gegendrohungen, um nur ja keine Zweifel an der eigenen Entschlossenheit aufkommen zu lassen. Aus der US-Hauptstadt meldet sich Thorsten Teichmann.
US-Außenminister Pompeo hat die Drohung von Präsident Trump noch einmal bekräftigt. Im Fernsehsender ABC sagte Pompeo, die USA würden nach möglichen Vergeltungsschlägen der Iraner auf amerikanische Ziele mit gezielten Angriffen auf die Verantwortlichen reagieren, um dann zu behaupten, die Welt sei jetzt ein viel sicherer Ort als noch vor Tagen.
It's very clear the world's a safer place today. Qasem Soleimani no longer walks the planet.
Qasem Soleimani weilt nicht mehr unter uns. Sie kennen seine Geschichte. Hunderttausende von Menschen in Syrien, Millionen Flüchtlinge, Libanon, Beirut, Syrien, Irak, Jemen, Der Tod von Amerikanern im Irak im früheren Krieg, das war ein schlechter Typ. Wir haben ihn aus dem Spiel genommen und das ist wichtig. Gestern hieß es, die Führung in Teheran habe bereits 35 mögliche amerikanische Ziele für Vergeltungsschläge ausgemacht. Als Reaktion textete US-Präsident Trump im Netz über 52 mögliche Ziele für US-Militärschläge mit Bedeutung für Iran und in Iran sollte Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen angreifen. 52, denn so viele Geiseln hatte Iran bis zum Ende der Belagerung der US-Botschaft in Teheran Anfang 1981 festgehalten. Die Iraner haben daraufhin den Schweizer Botschafter in Teheran ein weiteres Mal einbestellt, um gegen Trumps Twitterei zu protestieren. Die Schweiz agiert als Vermittler und Gesprächskanal zwischen Iran und den USA, die keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. In den USA rechtfertigt die Trump-Administration seit 3 Tagen ihre Entscheidung immer wieder.
The intelligence assessment made clear.
Die Geheimdienstinformationen machten deutlich, dass es ein größeres Risiko gewesen wäre, Soleimani weiter seine Intrigen, Planung und Terrorkampagne zu erlauben, als die Entscheidung, ihn gezielt zu töten. Die New York Times berichtet dagegen, das Pentagon habe Präsident Trump die Tötung des iranischen Kommandeurs nur als eine von mehreren Möglichkeiten vorgelegt. Zunächst habe sich Trump nach dem Tod eines Amerikaners im Irak für den Militärschlag gegen eine Miliz entschieden, die von Iran unterstützt wird. Erst nach Protesten gegen die Botschaft in Bagdad sei er zur Überraschung der Verantwortlichen auf den Plan einer gezielten Tötung Soleimanis zurückgekommen.
Thorsten Teichmann berichtete aus Washington und zu den anhaltenden Drohgebärden der USA haben wir auch einen Kommentar für Sie vorbereitet, gleich nach den Nachrichten um 19 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Als Reaktion auf die dramatische Eskalation am Golf hat die internationale Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz IS ihren Einsatz im Irak vorerst ausgesetzt. Dies geschah heute fast zeitgleich mit einem Beschluss des irakischen Parlaments, der genau in diese Richtung zielt. In einer Resolution nämlich fordern die Parlamentarier den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak. Einzelheiten dazu von Carsten Kühntop.
Zu Beginn der Sitzung ein spontaner Sprechchor der Abgeordneten. Sie ließen die beiden höchstrangigen Opfer des US-Attentats hochleben. Den iranischen General Qasem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Mohandes. Ja zum Irak, nein zu den USA, skandierten die Abgeordneten schließlich. Dann hielt der amtierende Ministerpräsident Adel Abdelmahdi eine Rede. Ausführlich legte der Regierungschef dar, wie der Irak auf das Attentat reagieren könne. Es gebe mehrere Möglichkeiten. Uns liegen 2 Hauptoptionen vor. Die erste, die Beendigung der Gegenwart der ausländischen Truppen mit sofortigen Maßnahmen und das Treffen aller dafür nötigen Vorkehrungen. Die zweite Option, dass wir zu einem alten Gesetzentwurf zurückgreifen. Ihm zufolge könnte die Regierung die Zahl der ausländischen Truppen nach einem bindenden Zeitplan reduzieren, bis die Präsenz dieser Truppen auf irakischem Boden gänzlich beendet wird. Überraschend deutlich machte Abdelmahdi klar, was er für das Beste hält. Meine Empfehlung, die ich als Ministerpräsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte bevorzuge, ist, die erste Option zu wählen. Denn trotz aller in- und ausländischen Schwierigkeiten ist diese Option die beste für den Irak, um gute und richtige Beziehungen zu den USA und dem Rest der Staatengemeinschaft neu zu organisieren. Diese neuen Beziehungen werden den Grundstein für starke und solide Beziehungen auf Basis des Respektes der Souveränität und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten legen. Schließlich enthüllte Ministerpräsident Abdelmahdi ein interessantes Detail. Für die Geschichte muss ich erwähnen, dass ich einen Termin mit dem verstorbenen Qasem Soleimani um 8.30 Uhr am Freitagmorgen hatte. Er sollte mir eine Botschaft aus dem Iran übermitteln, als Antwort des Iran auf die Botschaft von Saudi-Arabien, die wir an den Iran weitergeleitet hatten, um Übereinkünfte und wichtige Entspannungen der Eskalation der Lage im Irak und in der Region zu erzielen. Seit einiger Zeit hatte in der Region das Gerücht kursiert, dass es Kontakte zwischen Teheran und Riad gibt, dass also die beiden Rivalen tatsächlich versuchen, in ein Gespräch zu kommen. Nach Abdulmahdis Rede ging es schnell. Per Akklamation nahmen die Abgeordneten den Resolutionsentwurf an. In der Entschließung wird die Regierung aufgefordert, auf ein Ende der Präsenz aller ausländischen Soldaten im Land hinzuarbeiten. Der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung solle ihre Bitte an die Bündnispartner um Beistand zurückziehen. Rechtlich bindend ist die Resolution des Parlaments nicht. Viele sunnitisch-arabische und kurdische Abgeordnete waren der Sitzung ferngeblieben aus Protest.
Soweit der Bericht von Carsten Kühntop. Und auch die Bundeswehr ist ja im Irak, wenn auch nur mit einem vergleichsweise kleinen Kontingent von rund 120 Soldaten. Die helfen dort bei der Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte. Und schon früh hat die Bundesregierung eben diesen Einsatz ausgesetzt, wegen der angespannten Sicherheitslage im Land. Wie es aber langfristig weitergehen soll mit der Mission der Bundeswehr im Irak, das war lange unklar. Bis gestern. Aus Berlin, Theo Gers.
Am Abend sorgte die Bundesregierung für Klarheit, nachdem, Stichwort bleiben oder rausgehen, die Debatte über den Irak-Einsatz der Bundeswehr gestern hin und her gewogt hatte. Ein Abzug der gut 120 Soldaten kommt nicht in Frage. Die Bundeswehr bleibt im Irak, trotz der gestiegenen Kriegsgefahr in der Region, nachdem die USA den iranischen General Soleimani mit einem gezielten Luftangriff getötet haben. Kanzlerin Angela Merkel hatte sich gestern Abend mit der Verteidigungsministerin, dem Außenminister, dem Innenminister und dem Kanzleramtsminister zu einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet. Der Irak darf nicht im Chaos versinken und schon gar nicht darf der Irak unter die Kontrolle von Extremisten geraten, erklärte dann hinterher Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Deshalb sei es wichtig, im Kampf gegen den Islamischen Staat jetzt nicht nachzulassen. Deutschland werde gemeinsam mit seinen Partnern weiter den IS bekämpfen und Beiträge zur Stabilisierung der Region leisten. Wann die gestern unterbrochene Ausbildung von kurdischen und irakischen Sicherheitskräften wieder aufgenommen wird, soll in enger Abstimmung mit den Verbündeten geklärt werden. Bis dahin bleiben die Soldaten unter verschärften Sicherheitsauflagen in ihren Camps. Ihre Sicherheit habe absolute Priorität. Dazu wies Kramp-Karrenbauer den Generalinspekteur an, mit dem Einsatzführungskommando in Geltow bei Potsdam die Sicherheitslage zu überwachen und größtmöglichen Schutz für die deutschen Soldatinnen und Soldaten sicherzustellen. Zugleich distanzierte sich die Bundesregierung in ihrer Erklärung von der Tötung des iranischen Generals durch die USA. Soleimani sei einer der Hauptverantwortlichen für den Export von Terror und Gewalt mit vielen Toten gewesen und habe nicht umsonst auf der Terrorliste der Europäischen Union gestanden. Aber die Handlungsweise der Vereinigten Staaten erfolgte in der nationalen Verantwortung Washingtons und sei nicht Teil der internationalen Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat, betonte die Bundesregierung. Der Iran destabilisiere aber mit der aktiven Unterstützung von Terrorismus und Gewalt seit langem massiv eine gesamte Region und bedrohe damit auch Israel. Es liege jetzt vor allem in den Händen der iranischen Führung, die Konflikte in der Region nicht weiter eskalieren zu lassen. Dass der Iran jetzt am Zug ist, will Bundesaußenminister Heiko Maas der Führung in Teheran offenbar auch in direkten Gesprächen verdeutlichen. Maas kündigte in der Bild am Sonntag an, in den kommenden Tagen alle Hebel in Bewegung zu setzen und das auch im Gespräch mit dem Iran, so Maas wörtlich.
Das war der Bericht von Deutschlandfunk Hauptstadtkorrespondent Theo Gers. Und damit nach Italien, genauer nach Südtirol. Dort ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in der vergangenen Nacht in eine Gruppe deutscher Skiurlauber gerast. 6 junge Menschen starben. Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
Ein Feuerwehrmann, der als einer der ersten Rettungskräfte eingetroffen war, sagte erschüttert, es habe am Unglücksort ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld. Auch Bürgermeister Helmut Klammer hat sich in der Nacht ein Bild von der Situation im Ortszentrum von Duttach gemacht und war noch Stunden später fassungslos.
Eine Katastrophe. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. So etwas Drastisches. Auch für unsere Talschaft etwas, wo ich einfach nur Bedauern zum Ausdruck bringen kann. Bedauern vor allem für die Familien, die hinterblieben sind. Es ist für mich schrecklich, einfach nur schrecklich.
Bei dem Unglück sind 6 junge Erwachsene aus Deutschland ums Leben gekommen. 11 weitere Menschen wurden verletzt, 4 von ihnen schwer. Alle Opfer waren jünger als 25 Jahre und Teil einer Reisegruppe, die größtenteils aus Nordrhein-Westfalen stammt. Nach Angaben eines Sprechers der Südtiroler Carabinieri ereignete sich das Unglück kurz nach 1 Uhr nachts auf der Hauptstraße von Luttach, einem 1000-Einwohner-Ort im Ahrntal unweit der österreichischen Grenze. Die jungen Touristen aus Deutschland sollen sich neben einem Bus aufgehalten haben, mit dem sie zuvor aus einer Diskothek im nahegelegenen Steinhaus zurückgekommen waren, um in ihre Unterkunft zurückzukehren. In diesem Moment raste der Fahrer eines Sportwagens, eines Audi TT, die Hauptstraße des Dorfes herunter und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe der Deutschen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es ein Unglück war und keine absichtliche Tat. Der Fahrer des Unglückswagens war offensichtlich stark betrunken, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dabei ist nach Angaben der Carabinieri ein Alkoholwert von 1,97 Promille festgestellt worden, viermal mehr als erlaubt. Der 27 Jahre alte Mann wurde festgenommen, ihm wird Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts drohen dem Fahrer nach italienischem Recht zwischen 8 und 12 Jahren Haft. Ministerpräsident Armin Laschet bestätigte, dass seiner Kenntnis nach die Mehrzahl der Opfer aus Nordrhein-Westfalen kommt. Er sprach den Angehörigen und den Verletzten seine Anteilnahme aus.
Unsere Opferschutzbeauftragte des Landes wird unmittelbar den Familien jetzt zur Seite stehen und ihnen bei dem, was jetzt nötig ist, helfen. Viele Menschen in unserem Land sind in Gedanken und im Gebet den Opfern und den Familien verbunden.
Die vier bei dem Unglück Schwerverletzten werden in Krankenhäusern in Bozen, Bruneck und Innsbruck behandelt. Auch sie stammen aus Deutschland. Von den übrigen 7 mittelschwer und leicht Verletzten sind 2 aus Südtirol. Sie sollen die Gruppe aus Deutschland begleitet haben. Der Unglücksort Luttach ist Teil der Gesamtgemeinde Ahrntal. Die Gegend ist als Ski- und Wintersportort bekannt und besonders bei Jugendreisegruppen beliebt.
Aus Rom berichtete Jörg Seiselberg. Kroatien wartet auf die Entscheidung, wer in den kommenden 5 Jahren Präsidentin oder Präsident des Landes sein wird. Noch eine gute halbe Stunde sind die Wahllokale geöffnet. Die Stichwahl ist eine Bewährungsprobe für die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic. In den letzten Meinungsumfragen lag ihr sozialdemokratischer Herausforderer Zoran Milanovic allerdings knapp vorn. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Die Präsidentin hat gezeigt, was sie kann, und wir brauchen jetzt eine Veränderung. Mal sehen, was der andere machen kann. Der andere, das ist Ex-Regierungschef Zoran Milanovic, der sozialdemokratische Herausforderer von Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic. Milanovic gab, wie dieser Mann, seine Stimme in der Kreiska-Schule ab, an seinem Wohnort im Westen von Zagreb. Als Milanovic am Morgen mit seiner Frau das Wahllokal verlassen wollte, um auf die wartenden Journalisten zuzugehen, machte ein älterer Mann lautstark aus seiner Ablehnung gegenüber dem früheren Ministerpräsidenten keinen Hehl. Komm her, zeig dich, rief der Störenfried. Milanovic sei ein Kommunist. Auch auf die versöhnliche Geste, ihm die Hand zu reichen, reagierte der Mann nicht. Die Wähler der kroatischen Hauptstadt votierten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen vor 2 Wochen zu über 40% für den Sozialdemokraten Milanovic. Sie habe auch für Milanovic gestimmt, der in ihrer Nachbarschaft wohne, sagt diese ältere Frau beim Verlassen des Wahllokals. Sie hoffe, dass dies landesweit heute auch der Fall sein werde. Das, was ich eingekreist habe, das erwarte ich. Mein Nachbar natürlich. Es ist eine spannende Wahl. Ich bin ungeduldig auf die Ergebnisse heute Abend. Ich denke, die Bürger sind richtig in 2 Hälften geteilt. Aber ich erwarte eine größere Wahlbeteiligung und dass die Menschen sich bewegen und das bessere oder zumindest das kleinere Übel wählen. Tatsächlich lag die Wahlbeteiligung bei dieser Stichwahl bis zum frühen Mittag ein wenig höher als vor 2 Wochen. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission gaben bis 11.30 Uhr knapp 19% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Von der Mobilisierung der unentschlossenen Wählerinnen und Wähler werde das Endergebnis abhängen, so der Politikberater Krešimir Macan im öffentlich-rechtlichen Sender HRT. In der ersten Runde hat jeder 10. Wähler seine Entscheidung erst am Wahltag getroffen. Und das könnte in der 2. Runde wieder entscheidend sein. Also ist es sehr wichtig, wer es schafft, diese Wähler zu den Wahlurnen am Sonntag zu bewegen. Letzten Umfragen zufolge dürfte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen. Und beide Spitzenkandidaten appellierten an ihre Landsleute, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und den künftigen Kurs Kroatiens mitzubestimmen. Heute wird entschieden, welche Art von Kroatien wir in den nächsten 5 Jahren haben werden, sagte die bisherige Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic in Zagreb. Sie habe, so sagt diese junge Frau, trotz einiger Bedenken gegenüber der Amtsinhaberin für die bisherige Staatspräsidentin gestimmt. Ich bin nicht besonders zufrieden, aber ich wäre viel glücklicher, wenn die Frau gewinnt. Nämlich der Sexismus in unserer Gesellschaft nervt mich unheimlich. Es ist unglaublich, was für Worte man im öffentlichen Raum hören kann. Und ich kann es kaum glauben, dass Verbände der Feministen alle anderen verteidigen, nur nicht die erste Frau im Land. Um 19 Uhr schließen die Wahllokale und bis 22 Uhr soll ein Großteil der Stimmen ausgezählt worden sein.
Clemens Fehrenkotte berichtete über die Stichwahl ums Präsidentenamt in Kroatien. Und in Spanien ist der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sanchez bei der ersten Parlamentsabstimmung über seine Wahl zum Regierungschef gescheitert. Aus Madrid dazu Oliver Neuroth.
Wie erwartet stimmten nur Sanchez' eigene Partei, die Sozialisten, die Linkspartei Podemos und einige kleinere Parteien für ihn, zusammen 166 Abgeordnete. Nötig für die absolute Mehrheit im spanischen Parlament sind 176 Stimmen. Nun kommt es auf den zweiten Wahlgang an, der ist für Dienstag angesetzt. Da reicht dem Kandidaten Sanchez die einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen. Die dürfte er erreichen, auch weil die katalanische Separatistenpartei ERC sich enthalten will. Die konservative Opposition kritisiert, dass Sanchez sich von den katalanischen Separatisten unterstützen lässt. Sie spricht von Verrat, weil Sanchez mit denen zusammenarbeiten wolle, die wegen ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen die Einheit Spaniens gefährdeten. Der Sozialist Sanchez will eine Koalitionsregierung bilden, zusammen mit der Linkspartei Podemos. Es wäre das erste Parteienbündnis auf nationaler Ebene in der jüngeren spanischen Geschichte. Doch diese Koalition hätte keine eigene Mehrheit im Parlament und wäre für Gesetzesvorhaben auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen.
Aus Madrid war das Oliver Neuroth. Seit Wochen brennt es in Australien. Vor allem der Südosten des Kontinents ist betroffen, rund um die Millionenmetropole Sydney. Aber auch die ländlichen Gebiete an der Küste leiden zunehmend unter immer neu auflodernden Flammen. Die Zahl der Toten stieg an diesem Wochenende auf 24. Ungezählt sind dagegen hunderttausende Tiere, die in den Feuern verendet sind. Die Brände zerstören Existenzen, lassen die Menschen in den Katastrophengebieten allerdings auch etwas näher zusammenrücken. Denn vielerorts sind sie auf sich allein gestellt. Aus Sydney meldet sich Holger Senzel.
Es sind Geschichten wie diese, die den Menschen Mut machen. Wie die Schlagzeilen vom Kampf der Apfelstadt Bartlow oder auch Schlacht in der Geisterstadt, heute auf den Titelseiten australischer Zeitungen. Die 1200-Einwohner-Gemeinde war geräumt worden, als die Flammenwände sich näherten. Keine Chance, sie zu retten. Doch einige Einwohner blieben, um gemeinsam mit einer Gruppe Firefighter den Bränden zu trotzen. Ein Großteil der Häuser von Bartlow brannte trotzdem nieder, aber irgendwann in der Nacht zog das Feuer sich zurück. Eine Menge Glück, wechselnder Wind vermutlich, aber das spielt keine Rolle. Es ist eine weitere Heldengeschichte von Frauen und Männern, die nicht kapitulieren gegen einen übermächtigen Feind. Der Mensch mit all seiner ausgefeilten Technik scheint hilflos gegen die wütende Natur und mancher Klimaaktivist glaubt denn auch, es sei die Rache dieser Natur für jahrzehntelange Misshandlungen. Premierminister Scott Morrison mag den Zusammenhang zwischen extremer Hitze, Jahrhundertdürre und menschgemachtem Klimawandel noch immer nicht akzeptieren. Denn Kohle ist die Seele der australischen Wirtschaft. Ohne seine Kohle wäre Down Under ein Agrarstaat. Und deshalb soll die Förderung sogar noch gesteigert werden. Buschfeuer hat es in Australien schon immer gegeben, argumentiert die Regierung gern. Sicher habe es in Australien immer schon Buschbrände gegeben, erklärte heute die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian. Aber was das Ausmaß dieser Feuer angehe, da sei man in völlig unkartiertem Terrain.
Viele Städte, die noch nie zuvor ein Buschfeuer erlebt haben, wurden vollständig ausradiert. Diese Wetterbedingungen, die Ausbreitung und die Geschwindigkeit der Feuer, die Art und Weise, wie sie Gemeinden angreifen, das ist ohne Beispiel. Das gab es noch nie. Und ich bin nicht überrascht, dass auch Nationen außerhalb Australiens das sehr genau beobachten.
Nations outside Australia are looking at that as well.
Mit 48,9 Grad Celsius war Sydney gestern der heißeste Platz auf der Erde. Die kommenden Tage bringen ein wenig Abkühlung, entlang der Küste möglicherweise sogar Regen. Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons spricht von einer gewissen Erleichterung, warnt aber zugleich vor zu großen Erwartungen. Es ist eher eine psychologische Erleichterung. Es reicht auf keinen Fall, um die Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
Holger Senzel berichtete und gerade erreicht uns eine Nachricht aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Regierung dort hat nach eigener Aussage den deutschen Geschäftsträger einbestellt und sich bei ihm beschwert über so wörtlich inakzeptable Äußerungen bestimmter deutscher Politiker zum Tod des Generals Soleimani. Was das diplomatisch bedeutet, ist noch unklar. Und damit wird es jetzt gegen Ende der Sendung Zeit für das Sporttelegramm mit meinem Kollegen Maximilian Rieger.
Und wir starten mit der Vierschanzentournee. Da ist ja morgen das entscheidende Springen in Bischofshofen. Heute hat es die Qualifikation gegeben und der Deutsche, der in der Gesamtwertung noch Chancen auf den Sieg hat, Karl Geiger, der ist ziemlich durchwachsen gesprungen, aber auch seine Kontrahenten um den Gesamtsieg überzeugen nicht komplett, wie Edgar Endres berichtet.
Die Ernüchterung ist erneut groß. Karl Geiger kommt einfach nicht klar mit der großen Anlage im Salzburger Land und wird nur 16. in der Qualifikation. Die Lockerheit, die der Oberstdorfer noch in Deutschland gezeigt hat, ist verschwunden. Tagesbester ist in Bischofshofen Stefan Kraft. Der Pongauer siegt hauchdünn vor dem Japaner Daiki Ito. Von den Topfavoriten auf die Gesamtwertung macht noch Ryoyo Kobayashi auf Platz 6 den besten Eindruck. Marius Lindwig aus Norwegen ist 9. und der Pole David Kubacki liegt nur auf Rang 13. Dafür zeigen Konstantin Schmid und Stefan Laie auf den Plätzen 4 und 5 eine klasse Leistung. Auch Markus Eismichler schafft locker den Sprung in die morgigen K.O.-Duelle.
Aus Bischofshofen Edgar Endres. Das entscheidende Springen beginnt dann morgen um 17.15 Uhr. 7 Etappenrennen in 9 Tagen. Das war das straffe Programm der Skilangläuferinnen und Langläufer auf der Tour de Ski. Heute ist die Entscheidung in der Gesamtwertung gefallen. Matthias Merget fasst die Ergebnisse zusammen.
Einen Top-10-Platz haben die deutschen Männer zum Abschluss der Tour in der 10-Kilometer-Verfolgung verpasst. Lukas Bögl wurde beim Sieg des Norwegers Hegstad Krüger 13. Den Gesamtsieg holte sich zum ersten Mal der Russe Alexander Bolschunow. Bei den Frauen zeigte die deutsche Katharina Hennig aus Oberwiesenthal zum Abschluss mit Rang 10 eine gute Leistung. Insgesamt wurde die erst 23-Jährige 8. Den Sieg heute und den Sieg bei der Tour de Ski holte sich die überragende Norwegerin Therese Johaug.
In Winterberg haben sich unterdessen die Skeleton-Fahrer kopfüber in den Eiskanal geworfen, in dem gestern die deutschen Bobfahrer schon 3 Siege geholt hatten. Heute ist dann noch einer dazugekommen. Uli Schäfer berichtet.
Der Sieg von Tina Herrmann im Skeleton der Frauen war der krönende Abschluss des Weltcups in Winterberg. Die Weltmeisterin vom WSV Königssee gewann das Rennen am Ende mit 300 Sekunden Vorsprung. Knapp am Podest vorbei fuhr Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland. Sie lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 2 und wurde am Ende 4. Bei den Männern verpasste der Winterberger Alexander Gassner knapp seinen ersten Weltcupsieg. Er wurde 2. hinter Sungbin Yoon aus Südkorea. Der Sachse Axel Jung wurde 3. und ist jetzt neuer Spitzenreiter im Gesamtweltcup.
Aus Winterberg Uli Schäfer und in Slalom in Zagreb hat der Franzose Clément Noël gewonnen. Bester Deutscher Linus Strasser auf Platz 7. Es ist schwieriger, sich für Olympia zu qualifizieren, als dort eine Medaille zu holen. Das hat der Trainer der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft vor dem Qualifikationsturnier für die Spiele in Tokio gesagt. 8 Teams nehmen teil, nur der Sieger darf nach Tokio fahren. Lars Becker blickt voraus.
Bundestrainer Andrea Gianni setzt auf den Heimvorteil und ein eingespieltes Team um Kapitän Lukas Kampa und Diagonalangreifer Georg Grosser. Die Auslosung ist günstig. Die Favoriten, Europameister Serbien und Frankreich, sind in der anderen Vorrundengruppe. Deutschland spielt gegen Tschechien, Belgien und den EM-Zweiten Slowenien. Die jeweils ersten beiden der Gruppen erreichen das Halbfinale. Berlin ist zum 3. Mal hintereinander das Sprungbrett zu den Spielen. 2012 gelang die Qualifikation, 2016 scheiterte das DVV-Team dramatisch knapp. Das offizielle Motto für die Tage in der Schmelinghalle: Hero or Zero. Alles oder nichts.
Und das erste Spiel der Deutschen gleich in einer Stunde gegen Tschechien. Eine andere Sportart muss unterdessen fürchten, aus dem Programm für Olympia zu fliegen, das Gewichtheben. Der Grund: ein massives Dopingproblem. Recherchen der ARD-Doping-Redaktion rücken jetzt den Präsidenten des Weltverbandes in den Fokus. Die Einzelheiten von Josef Opfermann.
Der Präsident des Gewichtheberweltverbandes Tamás Ayán muss nach undurchsichtigen Finanzgeschäften strafrechtliche Konsequenzen fürchten. Konkret geht es um Vermarktungsgewinne des Internationalen Olympischen Komitees IOC, an denen auch der Gewichtheberweltverband IWF beteiligt wird. Von 1992 bis 2009 flossen mehr als 23 Millionen Dollar auf 2 Schweizer Bankkonten der IWF. Die waren allerdings in den Verbandsbilanzen nicht aufgeführt. Für diese Konten war allein Ayán zeichnungsberechtigt, als sie im Jahr 2009 entdeckt wurden. Nach ARD-Recherchen ist der Verbleib von mindestens 5,5 Millionen Dollar ungeklärt. Die ARD-Dopingredaktion ließ alle Dokumente zu diesem Fall von Marc Piet überprüfen, Antikorruptionsexperte und Professor für Strafrecht aus der Schweiz, dem juristischen Sitz des Gewichtheber-Weltverbandes. Bei Ayan und der IWF sieht Piet in seinem Kurzgutachten den Anfangsverdacht für mehrere Straftaten als gegeben an. Falschbeurkundung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Veruntreuung. Delikte, die noch nicht verjährt seien, so Marc Piet.
Und mehr Informationen dazu und zu den anderen Sportern gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Soweit das Sporttelegramm von und mit Maximilian Rieger. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Mein Name ist Sebastian Ehl.